Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu Push-Benachrichtigung Open Source mit Daniel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Fragen gibt es im Anschluss, habt ihr ein bisschen Zeit und ja, ich gebe ab an dich.
Jo, danke Stefanie. Willkommen zurück aus der Mittagspause. Ich hoffe, ihr hattet alle irgendwie was Leckeres zum Mittag. Ich darf euch heute etwas über Push-Benachrichtigungen erzählen. Mein Name ist Daniel Gulsch. Zu Anfang ganz kurz so ein bisschen was über mich. Ich beschäftige mich mit offenen Standards und da vor allen Dingen mit Kommunikationsprotokoll. Also denkt an E-Mail, Instant Messaging, die Richtung. Ich bin ein bisschen in der ITF involviert. Ich bin noch mehr involviert in der XFP Standards Foundation. Das ist eine Organisation, die Instant Messaging Standards baut. Da bin ich im Technical Council und als Editor tätig und mein Hauptberuf ist eigentlich Android-App-Entwickler. Da baue ich hauptsächlich eine Instant-Messaging-App für Android, die das XMPP-Protokoll benutzt, namens Conversations. Ich habe mal längere Zeit noch nebenbei an einem E-Mail-Client namens Letters gearbeitet, der ein relativ aktuelles Protokoll benutzt, um E-Mails abzurufen, namens JMAP. JMAP ist so ein bisschen so der Nachfolger von IMAP. Ja, da gibt es, um ehrlich zu sein, seit 3 Jahren keine Commits mehr, aber ich glaube, das sagt trotzdem so ein bisschen aus über das, was ja, ich halt so gerne so mache. Aber stellen wir uns am Anfang dieses Vortrags mal die Frage, wie kommen Benachrichtigungen eigentlich auf mein Handy? Also woher weiß meine E-Mail-App, dass eine neue E-Mail da ist? Woher weiß meine Podcast-App, dass es eine neue Podcast-Episode gibt und wie kann es mir das als Nutzer anzeigen oder wenn es irgendwie auf Mastodon ein Like für meinen Post kam, wie kommt diese Information auf das Handy und wie kann die jeweilige App das anzeigen? Die einfachste Lösung dafür ist, dass die App einfach regelmäßig beim Server nachfragt. Ich habe das hier mal am Beispiel von K9 illustriert, also das ist eine E-Mail-App für Android. Da fragt K9 irgendwie den Server, gibt es neue E-Mails? Dann sagt der Server, nein, gibt es nicht. Dann wartet die App 15 Minuten, fragt nochmal, gibt es neue E-Mails? Und dann sagt der Server eventuell, ja, hier sind deine neuen E-Mails. Das ist im Grunde das, wie früher POP3 funktioniert hat. Und an der Stelle mal die Frage, wer von euch ist lang genug dabei, dass er seine E-Mails über POP3 abgeholt hat? Okay, cool, viele. Wer ruft seine E-Mails immer noch über POP3 ab? 2, 3 vorsichtige Finger, okay, interessant, cool. Genau, wie ihr euch vorstellen könnt, das hat so ein paar Nachteile und ein paar Vorteile, das so zu machen. Der große Vorteil ist halt, dass es halt total trivial zu implementieren. Aber der Nachteil ist, dass es halt relativ teuer ist. Also diese Grafik, die ich euch gerade gezeigt habe, ist sogar noch stark vereinfacht. Also in Wirklichkeit muss man natürlich vorher noch so ein TLS-Handshake machen, sich dann einloggen. Also dann geht's halt, dann ist es halt nicht eine Abfrage, habe ich neue E-Mails, sondern in Wirklichkeit geht es halt so ein paar Mal zwischen dem Client und dem Server hin und her. Dann kann es natürlich zu einer hohen Verzögerung der Benachrichtigung kommen. Also in dem Moment, wo ich nur alle 15 Minuten den Server frage, ob neue E-Mails da sind, kann es ja im Worst Case 14,5 Minuten dauern, bis ich halt die Benachrichtigung über eine neue E-Mail bekomme. Also wenn halt direkt nachdem ich nachgefragt habe, dann halt eine E-Mail reinkommt, dann dauert es halt 14, 15 Minuten oder sowas, bis ich das nächste Mal nachfrage. Aber der größte Nachteil daran ist eigentlich, dass auch ein Großteil der Verbindungen halt total unnötig sind. Also in den allermeisten Fällen wird ja die Antwort auf die Frage, sind neue E-Mails da, ist halt dann einfach nein. Also ne, es sei denn, ich bekomme alle 2 Minuten irgendwie E-Mails, aber für die allermeisten Leute wird halt dann das immer eine negative Antwort sein. Genau, und dann gibt es halt sozusagen die Optimierung davon, das ist das, was IMAP zum Beispiel nutzt, also das, was heutzutage eigentlich die meisten modernen E-Mail Clients benutzen. Da verbindet sich K9 einmalig zum Server, authentifiziert sich einmalig, macht einmal den TLS-Handshake und hält dann diese Verbindung zum Server einfach offen. Und jedes Mal, wenn der Server intern eine neue E-Mail verarbeitet, sagt der Server dann dem E-Mail-Client über diese bestehende Verbindung, hier sind übrigens neue E-Mails. Und dann eine Minute später vielleicht nochmal, hier sind neue E-Mails. Das Ganze basiert so ein bisschen auf dieser Annahme, dass eine Netzwerkverbindung, die nichts macht, auch keinen Strom verbraucht oder keine Ressourcen verbraucht. In der Theorie sind das halt einfach irgendwie nur so ein paar Bytes irgendwo im Kernel-Stack irgendwo und die machen ja nichts. Also dann das Modem, wenn das halt keine aktiven Daten empfängt oder sendet oder sowas, dann braucht das eigentlich nur sehr minimal Strom. Das ist aber halt die schöne Theorie an der Sache und in der Praxis muss man diese Verbindung, die dann zum Server gehalten wird, halt dann doch irgendwie managen. Also dadurch, dass man ja dann doch relativ häufig zum Beispiel hinter einem NAT ist oder irgendwie sowas, was halt Timeouts hat, muss man regelmäßig als Client auf dieser Verbindung dann Pings ausführen, um zu gucken, ob die Verbindung noch existiert. Wenn dann die Verbindung irgendwie mal aufgrund von einem NAT-Timeout oder anderen Gründen halt zusammengebrochen ist, muss man diese Verbindung dann halt wieder aufbauen, also erstmal mitkriegen, dass die Verbindung nicht mehr da ist und sie dann halt wieder aufbauen. Oder natürlich, wenn ich einfach die Verbindung wechsle, also wenn ich halt irgendwie vom WLAN ins 5G-Netzwerknetz wechsle, dann muss ich halt die Verbindung danach halt neu aufbauen und dann halt auch ne, TLS und alles und so wieder neu aufbauen. Oder ja, wenn ich mal kurz durch einen Tunnel gefahren bin oder irgendwie sowas, dann muss ich die Verbindung danach neu aufbauen. Und zu allem Überfluss ist dieses Management, was dann die verschiedenen Apps dann parallel betreiben müssen, natürlich nicht synchron. Also der exakte Moment, wo dann halt so ein Ping zum Beispiel passiert, da gibt es ja keinen Mechanismus, dass halt meine hypothetische Mastodon-App oder meine Podcast-Client oder meine E-Mail-App das halt in der gleichen Sekunde machen. Oder auch der Wiederaufbau, der ist auch nicht zwangsläufig, dass er dann halt genau in der gleichen Sekunde nach dem Verbindungsabbruch oder irgendwie sowas passiert. Und das widerspricht dann halt so ein bisschen dem Grundsatz, den man eigentlich Leuten mitgibt, für optimierte Apps zu schreiben oder für optimierte Netzwerk-Apps zu schreiben. Und dass dieser Grundsatz, sende so selten wie möglich und wenn du sendest, dann sende halt so viel wie möglich auf einmal. Also dann, wenn du sowieso schon am Senden bist und das Modem einmal aufgewacht ist, dann schick halt alles, was du gerade irgendwie tun willst, dann mach das halt alles auf einmal, dann schick alles raus oder dann lad alle E-Mails, die gerade pending sind oder sowas, lad die halt alle auf einmal runter. Ja, also dann, wenn wir eh schon Strom verbrauchen gerade, dann nutzen wir es halt zumindest richtig. Wir sehen halt auch, dass es halt nicht irgendwie so ein theoretisches Problem ist, sondern halt tatsächlich ein ganz praktisches Problem. Also jetzt sehen wir hier in diesem Beispiel-Screenshot einmal Signal, kennt ihr ja alle, und Conversations, die Instant-Messaging-App, die ich entwickle, beide in einem Modus, wo sie beide selbstständig versuchen, eine Verbindung zu ihrem jeweiligen Server zu halten. Also das ist nicht Signal in dem Modus, wo es halt so die Push-Notifications, also da kommen wir dann gleich darauf, benutzt, sondern das ist Signal in einem Modus, wo es auf einem Bare Android läuft, wo nichts anderes drauf installiert ist und wo Signal versucht, selber eine Verbindung zu einem Server zu halten. Also Signal und Conversations machen halt quasi exakt die gleiche Aufgabe, aber wir sehen hier, dass Signal diesen Job halt deutlich, deutlich schlechter macht und deutlich, deutlich ressourcenintensiver. Und das liegt halt nicht zwangsläufig daran, dass die Signal-Entwickler inkompetent sind, also das will ich ihnen jetzt nicht unterstellen, die sind halt das garantiert nicht, aber sie haben auf diese Funktionalität halt tatsächlich offenbar nicht so sonderlich Wert gelegt, diese Funktionalität des selbstständigen Verbindungshaltens halt nicht optimiert und dann kommt dabei halt dann raus, dass diese App halt dann halt total deine Batterie leer macht. Und Conversations auf der anderen Seite ist halt quasi auch genau diesen Use Case halt so ein bisschen ausgelegt und verbraucht halt einfach nur einen Bruchteil der Batterie. Und das Ganze stellt sich dann irgendwie da halt die Frage, kann man das halt nicht in einer App kombinieren? Also gibt es nicht irgendwie so ein Ding, wo eine App das halt gut macht? Und das ist auf einem ganz normalen Android-Telefon, also wenn ihr irgendwie in den Laden geht, ganz normales Android-Telefon kauft, ist tatsächlich, was da die sogenannten Firebase Cloud Messaging macht. Da laufen dann auf dem Telefon die sogenannten Play-Services, habt ihr vielleicht schon mal gehört, laufen im Hintergrund, halten eine permanente Verbindung zum Google-Server und wenn dann irgendeine x-beliebige App was schicken möchte, also eine Push-Benachrichtigung anzeigen möchte, und ich habe das in diesem Beispiel jetzt bewusst mal mit proprietären Apps gemacht, also wenn mir jetzt irgendwie die Bahn mir mitteilen möchte, dass mein Zug, auf den ich gebucht bin, wieder Verspätung hat, also eine Notification angezeigt werden soll, dann sagt der Bahn-Server, der darüber weiß, welche Verbindung, an welcher Verbindung ich Interesse habe, sagt erstmal über eine API den Google-Servern Bescheid. Die Google-Server suchen sich dann raus, welche TCP-Verbindung, also welche Verbindung jetzt konkret zu meinem Telefon geht, sagen den Play-Services Bescheid. Die Play-Services leiten das dann an den DB-Navigator in diesem Falle weiter. Also die Play-Services halten diese Verbindung im Hintergrund. Und wichtig ist da zu sagen, dass da eigentlich im Grunde keine Magie involviert ist. Also diese Play-Services halten auch einfach nur eine Verbindung zu einem Server, eine ganz normale TCP-Verbindung, also genauso wie so eine IMAP-Verbindung vom E-Mail-Client auch aussehen würde. Also da ist keine, ja, da ist nichts von Seiten des Netzbetreibers involviert oder irgendwie sowas. Also das Einzige ist halt, dass sie das halt relativ effizient gemacht haben, dass diese Verbindung halt vernünftig gemanagt ist, dass halt so Pings und der Wiederaufbau von dieser Verbindung halt relativ effizient abläuft. Genau, dass sie halt genau im richtigen Intervall pingen und so weiter. Und dann die Zuordnung passiert dann anhand von sogenannten Tokens. Also das ist dann, was der Service, also in dem Falle bahn.de, beim Push dann mit angibt. Und das sogenannte Token wird dann halt durchgeleitet. Und anhand dieses Tokens wissen dann die Play-Services, an welche der eventuell vielen Apps, die ich auf dem Android-Telefon habe, an welche Apps ich die das weiterleiten möchte. Und standardmäßig auf so einem ganz normalen Google, was hier quasi im Store halt normal kauft, läuft ohne dieses sogenannte Google-Push eigentlich erstmal relativ wenig. Denn wenn eine App selbstständig eine permanente Verbindung zu einem Server halten wollen würde, bräuchte es da immer die explizite Zustimmung des Nutzers. Also dann müsste die App dann halt so den Permissions-Dialog, kennt ihr ja vielleicht, hochpoppen und quasi 10-mal nochmal um Erlaubnis fragen, bist du sicher, dass diese App jetzt im Hintergrund laufen soll? Bist du sicher, dass das jetzt irgendwie da eine selbstständige Verbindung halten soll? Und das ist natürlich, also das neckt den Nutzer immer, der durchschnittliche Nutzer kommt vielleicht damit nicht klar, weil er sich da halt so ein bisschen überfordert fühlt. Und dann speziell für Apps, die über den Google Play Store verteilt werden, gibt es dann halt noch weitere Einschränkungen. Also dann gibt es dann halt von seitens Google als Policy, also nicht auf Betriebssystemebene, sondern als Policy im Play Store, dass halt nur bestimmte Apps diese Permissions überhaupt anfragen dürfen. Also dass halt nur meinetwegen so Instant Messaging Apps oder sowas dürfen diese Verbindung, diese Permissions, die dann halt nach dieser Erlaubnis fragt, überhaupt anfordern und halt jetzt ein durchschnittliches Spiel oder irgendwie sowas dürfte diese Permission dann halt mitunter gar nicht erst haben. Also unabhängig davon, wie dann der Nutzer-Consent aussieht. Und dann gibt es halt auch ein bisschen Kritik an diesem System. Und ein Vorwurf ist dann halt immer, oh, Google macht das doch nur, damit die irgendwie diese volle Kontrolle über das Ökosystem halten können. Und da ist sicherlich einiges dran, aber wir haben ja eben an diesem Beispiel Signal versus Conversations gesehen, dass so eine Push-Verbindung, also so eine Verbindung zu einem Server zu halten, für so einen 0815-Entwickler auch nicht einfach ist. Und man möchte eigentlich nicht unbedingt, dass sich jeder normale Entwickler zwangsläufig halt damit auseinandersetzen muss, wie macht diese Verbindung denn jetzt besonders effizient oder performant oder besonders batteriesparend. Google sieht doch normalerweise eigentlich keine Inhalte dieser Benachrichtigungen, die dann darüber über ihre Server fließen. Also eigentlich ist das halt in den meisten Fällen entweder Ende-zu-Ende verschlüsselt, also dass halt dann die Inhalte dieser Push-Benachrichtigung dann halt einfach verschlüsselt sind, sodass Google das nicht sieht. Oder noch einfacher, sind einfach nur sogenannte Wake-up-Signals, also einfach nur eine leere Nachricht im Grunde, die dann an die App geschickt wird, was dann halt die App als Signal nimmt, doch mal nachzugucken, ob es jetzt neue E-Mails gibt oder neue Instant Messaging Messages oder so weiter. Was allerdings so ein kleines Problem ist, dass Google sieht, an welchen Google-Account diese Nachrichten gehen, weil diese Verbindung, die Google Play Services dann zum Server halten, dann halt an den Google-Account geknüpft sind. Und das interessiert dann auch unsere Strafverfolgungsbehörden. Die gehen dann halt zu einem Serviceanbieter, also zum Beispiel zu einem Instant-Messaging-Anbieter, fragen von denen halt die Push-Tokens an. Mit diesem Push-Token, der für den der für sich allein erstmal eigentlich nicht an den Google-Account geknüpft ist und auch für den Service-Anbieter, also den E-Mail-Anbieter oder den Instant-Messaging-Anbieter, jetzt eigentlich erstmal so opak ist. Das ist einfach quasi nur ein String, ein Random-String. Die fragen das dann an. Und dann gehen sie halt mit diesem Push-Token wiederum zu Google oder halt auch zu Apple und fragen dann dort an, sag mir doch mal, welcher Google-Account dazu gehört. Und dann könnte es halt passieren, dass man sich halt zum Beispiel irgendwie eine anonyme Telefonnummer bei Signal irgendwie registriert hat, denkt, man ist anonym, ist jetzt irgendwie Journalist, möchte quasi das anonym benutzen oder ist irgendwie so Whistleblower und hat sich dann halt, oh, ich habe mir jetzt mit total viel Aufwand eine Telefonnummer besorgt, die quasi nichts mit meiner Identität zu tun hat. Aber wenn man dann nicht vorsichtig ist, wenn man dann dieses Signal halt auf seinem quasi normalen Telefon benutzt, dann gibt es halt dann über diesen Umweg dann halt trotzdem nochmal eine Verbindung zum Google-Account. Und wenn der Google-Account dann halt irgendwie an die echte Identität geknüpft ist, kann man das halt rausfinden. Und wir sehen das halt auf beiden Seiten. Also wir sehen, dass die Strafverfolgungsbehörden, also hier in dem Fall das BKA, zu den Dienstanbietern hingeht und sagt, ich möchte halt diese Tokens haben. Und wir sehen in Transparenzberichten auf der Apple- oder Google-Seite dann wiederum, dass das dann bei denen halt auch nachgefragt wird. Also die Strafverfolgungsbehörden dann halt quasi nach mehr Informationen über ein gegebenes Push-Token fragen. Genau, und nach dieser Kritik stellt sich dann halt die Frage, kann man das nicht auch irgendwie so Open Source und dezentral machen? Und ja, wir haben Glück, können wir, und das ist dann halt genau das, was Unified Push ist. Und wir sehen jetzt mal, also diese Grafik sieht ja relativ ähnlich aus zu der Grafik, die wir eben mit den Play Services gesehen haben. Die Play Services werden hier nur mit etwas ersetzt, was sich Distributor nennt, und die Google-Server werden mit etwas ersetzt, was sich Push-Server nennt. Und ich habe dann passend in diesem Beispiel dann mal die proprietären Dienste mit Open-Source-Diensten ersetzt, aber im Prinzip sieht das erstmal genauso aus. Und was dieses Unified Push dann macht, ist es eigentlich erstmal nur eine Spezifikation, eigentlich nur ein Protokoll. Und das definiert dann halt zwei Protokolle oder zwei Schnittstellen. Es definiert einmal, wie die App mit diesem Distributor redet, und das ist dann einfach Interprozesskommunikation. Also wenn ihr ein bisschen Ahnung von Android-Entwicklung habt oder sowas, habt ihr von Broadcast-Intents schon mal gehört, die werden da benutzt. Allgemein, wenn ihr jetzt an Linux denkt oder sowas, denkt an Debus oder sowas. Ja? Also ganz normale Interprozesskommunikation. Das ist einmal spezifiziert, damit die App weiß, wie sie mit dem Distributor redet. Und auf der anderen Seite ist dann spezifiziert, wie der Service, also der Mastodon-Server oder der E-Mail-Server, dann mit dem Push-Server redet. Und auf dieser Seite verlässt sich Unified Push dann einfach auf schon bestehende Webstandards beziehungsweise auf IETF-Standards. Also für die Kommunikation, also das Protokoll ist halt ganz normales Web-Push. Und das ist das, was jetzt euer Browser, wenn euch eine Nachrichtenseite oder irgendwie sowas Push-Notifications zustellen wollen würde, oder euer Mastodon euch quasi, also im Browser Push-Notifications zustellen würde, das würde dann auch über Web-Push geschehen. Und das hat halt so ein bisschen den Vorteil, dass, weil das halt einfach quasi schon so ein Ding im Web ist, dass relativ viele Services das bereits unterstützen. Also Mastodon kann das halt einfach schon out of the box. Dieses JMAP-Protokoll, also dieser Nachfolger von IMAP, den ich eben schon mal erwähnt habe, der dann von meiner E-Mail-App zum Beispiel implementiert wird, kann das auch schon. Der kann auch schon ganz normales Web-Push. Also nicht mit dem Ziel, Unified Push zu unterstützen, aber einfach, weil man halt ganz normales Web-Push unterstützen möchte. IRC kann auch einfach schon Web-Push. Und selbst wenn die serverseitige Komponente, die man dann hat, aktuell noch keinen Push oder keinen Web-Push unterstützt, ist es halt zumindest der wahrscheinlichste Kandidat, der dann irgendwann mal implementiert wird. Also zum Beispiel gibt es bei der IETF gerade Draft RFCs, um Web-Push auch in IMAP einzubauen. Ja, also weil dann halt, weil man dann halt als Servicebetreiber oder als Protokoll dann halt nicht nur den Unified Push Case abdeckt, sondern allgemein auch den Web Case abdeckt. Nicht standardisiert ist hingegen die Kommunikation, die der Distributor dann zum Push Server spricht. Wenn wir jetzt einmal nochmal kurz eine Slide zurückgehen, seht ihr, dass die durchgezogenen Linien, das ist standardisiert, und die gestrichelte Linie in der Mitte, das ist nicht standardisiert. Genau, und ja, dann, wie ich es eben auch schon mal am Beispiel von der Play Services erklärt habe, der Distributor baut halt eine Verbindung zu seinem Push-Server auf, macht alles, was ich eben auch schon mal erwähnt habe. Der sendet die regelmäßigen Pings, um halt irgendwie NAT-Timeout zu erkennen. Macht einen Wiederaufbau der Verbindung nach einem Netzwerkwechsel und so weiter. Und weil ja diese Verbindung halt nicht spezifiziert ist, gibt es da so ein bisschen einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Implementierungen und verschiedenen Protokollen. Also wir werden noch gleich noch sehen, es gibt verschiedene Distributor, die dann jeweils mit einem Push-Server zusammenarbeiten und die haben, das sind einfach verschiedene Implementierungen, also die sich sowohl im Code unterscheiden, aber dann halt auch im Protokoll unterscheiden. Also eine Sache, die relativ viele Distributor zum Beispiel machen, weil es halt irgendwie so naheliegend ist, wenn man jetzt mit der Aufgabe vertraut worden wäre, so ein System zu schreiben, WebSockets, also das ist halt einfach ein Standardbaustein aus der Webtechnologie, die man dafür benutzen kann, oder Server-Side-Events, also Event-Source, das ist halt so ein bisschen in der Webwelt der quasi Vorgänger von WebSocket, wird aber heute immer noch benutzt, also so HTTP-Long-Polling ist das, wer schon mal ein bisschen Webentwicklung gemacht hat. Ja, oder halt auch XMPP, da erzähle ich euch gleich nochmal ein bisschen was zu. Rein theoretisch, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, sowas wie MQTT oder sowas könnte man dann halt auch benutzen. Ja, also gibt es jetzt in der Praxis nicht, aber einfach nur, um euch nochmal ein bisschen nahezulegen, welche Art von Protokollen da in Frage kommen. Und halt so ganz, ganz, ganz theoretisch könnte man dann auch irgendwie SMSs verschicken oder sowas. Ja, also solange der Push-Server irgendwie in der Lage ist, dem Distributor auf dem Handy irgendeine Nachricht zukommen zu lassen, und das wäre ja mit SMS theoretisch der Fall, könnte man das halt auch benutzen. Also, ne, ist in der Praxis natürlich halt ein bisschen Quatsch, aber erklärt halt nochmal, also ein Push-Server muss halt einfach irgendwie nur Benachrichtigungen an den Distributor schicken können. Genau, dann gucken wir uns jetzt mal an, wie denn halt das dann halt so Ende zu Ende dann halt komplett aussieht. Also, wie registriere ich mich denn jetzt überhaupt? Also wie baut dann halt die App dann halt, wie etabliert die dann so eine Unified Push Connection? Dann sehen wir jetzt mal so Tusky, das ist ein Mastodon-Client. Der schickt jetzt einmal über Interprozesskommunikation an den Distributor ein sogenanntes Register-Kommando. Und auch auf dieser Grafik wieder die durchgezogenen Linien ist das, was standardisiert ist. Und die gepunkteten Linien oder die unterbrochenen Linien ist halt das, was dann der Distributor und der Push-Server dann, also was dann halt proprietäre in Anführungszeichen Protokolle sind. Genau, also Tusky schickt ein Register an den Distributor. Der Distributor leitet dieses Register, also diese Registrierungsanfrage dann an seinen Push-Server weiter. Der Push-Server antwortet dann im Gegenzug mit einem sogenannten Endpoint, also das ist einfach eine HTTP-URL, also aus dem Web-Push-Standard sozusagen, einfach eine URL, die kommt dann halt beim Distributor an, der Distributor leitet das dann halt weiter an Tusky, also die App. Die App hat dann halt diese URL und diese URL wird dann halt in den jeweiligen Service geschickt, also dann halt an Mastodon.social jetzt meinetwegen oder an allgemein meinen Mastodon-Server. Und weil der Mastodon halt schon Webpush kann, kann sie halt dann quasi mit dieser URL einfach umgehen. Und jetzt gucken wir uns das mal an, was dann halt im Falle dann von so einem Push, also wenn ich auf Mastodon dann irgendwie ein Like oder ein Boost oder eine Nachricht irgendwie bekommen habe, würde Mastodon an diese dann zuvor hinterlegte URL dann eine Push-Message schicken über halt Webpush. Die kommt dann erstmal am Push-Server an. Der Push-Server schickt das dann über diese Verbindung, die besteht, zum Distributor weiter und der Distributor guckt sich dann an, sieht, an welche App das gehen soll und leitet die Push-Message dann weiter über wieder Interprozesskommunikation an Tusky, dann in unserem Beispiel. Genau, und ich hatte ja schon mal ein bisschen angedeutet, dass es dann bei diesen Distributern dann halt mehrere Implementierungen gibt, die alle halt so ein bisschen konkurrieren. Also letztendlich machen die alle das Gleiche, aber man kann sich da halt dann ein bisschen aussuchen, was man haben möchte. Wenn ihr einfach erstmal so Gehversuche machen wollt, wenn ihr einfach irgendwie mal so euch ganz grob angucken wollt, wie das denn jetzt funktioniert, ist SunUp eine gute Wahl. Das nutzt tatsächlich die Mozilla Push Server. Also die Server, die sowieso von Mozilla betrieben werden, eigentlich um Web-Push-Notifications in Firefox zur Verfügung zu stellen. Also da betreibt Mozilla die und diese Sunup hijackt die dann halt einfach so ein bisschen, also benutzt die halt mit. Und dann muss man halt keinen Server aufsetzen, sondern der Server wird dann halt von Mozilla betrieben. Dann hat man halt zumindest schon mal erreicht, dass man quasi nicht mehr Google, sondern Mozilla macht. Ist dann halt immer noch auf eine gewisse Art und Weise zentral, aber ja, sollen ja auch nur die ersten Gehversuche machen. Dann für die Leute, die dann jetzt sagen, finde ich toll, ich möchte aber selber hosten, gibt es einen Distributor zum Beispiel, der sich Nextpush nennt und das ist dann halt schon so ein bisschen im Namen auf der Serverseite, ist das dann ein Nextcloud-Plugin. Also wenn ihr sowieso schon Nextcloud hostet, dann ist das ein relativ einfacher Weg, dann auch das selber zu hosten. Und dann auf der Client-Seite, auf der Telefonseite würdet ihr dann einen Distributor namens Nextpush benutzen. Lange Zeit gab es auch, oder gibt es theoretisch immer noch, einen Distributor, der sich Notify nennt. Da war die dazugehörige Server-Komponente eigentlich auch, oder ist technically immer noch relativ einfach zu hosten. Die haben aber vor einem halben Jahr oder so angefangen, relativ viel AI-Coding und LLMs zu benutzen und so weiter. Also rein theoretisch tut das immer noch, aber es ist halt von meiner offiziellen Empfehlungsliste runter. Wer sich halt nicht daran stört, dass das so vibe-coded ist, hat vielleicht immer noch Spaß daran. Genau, und deshalb ist jetzt so, wenn man jetzt keinen Nextcloud hat, meine zweite Empfehlung für Leute, die selber hosten möchten, tatsächlich dieses Conversations zu benutzen. Und eigentlich war es früher immer nur für bestehende Leute, die sowieso schon Java oder XMPP benutzen oder sowieso schon Conversations-Benutzer sind. Da ist ein Distributor tatsächlich eingebaut. Und ja, jetzt dadurch, dass diese Notify-Sache halt so ein bisschen verschwunden ist, lohnt sich das meiner Meinung nach auch für Leute, die bisher eigentlich noch keinen XMPP benutzt haben. Genau, und jetzt gucken wir mal uns diese XMPP-Sachen nochmal genauer an. Und statt WebSocket kann man halt auch XMPP als Push-Protokoll benutzen. Und da gibt es verschiedene Gründe, warum sich das anbietet. Also es ist ein Protokoll, was schon relativ alt ist, gibt es schon seit 25 Jahren, aber gerade in den letzten ein, zwei Jahren haben wir in diesem Protokoll, was eigentlich für Instant Messaging gedacht ist, das sowieso halt für Instant Messaging halt nochmal optimiert. Also der Verbindungsaufbau ist mittlerweile extrem schnell. Also das geht in einem Roundtrip. Die Pings sind alle auf Protokollebene schon sehr effizient. Es sind so Sachen wie, dass Nachrichten automatisch nochmal neu gesendet werden, wenn man halt mal kurz durch den Tunnel gefahren ist oder so. Das ist alles quasi schon auf XMPP-Ebene in dieses Protokoll eingebaut. Also es ist halt schon von Natur aus sehr zuverlässig. Also man muss das dann halt quasi, wenn man das halt speziell für Push benutzen möchte, dann das Rad nicht neu erfinden, sondern es kommt halt alles quasi mit XMPP schon mit. Und das Protokoll an sich ist ausgereift, ist halt wie gesagt 25 Jahre alt, in der Zeit halt gut getestet. Es gibt mehrere unabhängige Implementierungen davon. Sowohl für die eigentlichen XMPP-Server gibt es mehrere unabhängige Implementierungen, ja, also die dann halt dieses, was ich da als Session-Management beschrieben habe, machen, als auch für die Teile, die dann halt speziell für Unified Push benötigt würden. Da gibt es auch mittlerweile drei unabhängige Implementierungen. Und dann ist das Ganze auch nochmal relativ sicher, zum Beispiel hat die XMPP-Community jetzt vor kurzem ein Feature eingebaut, was halt manche Machine-in-the-Middle-Attacken verhindern soll. Das nennt sich halt Channel-Binding. Natürlich wurde das alles geschrieben, um halt den Instant-Messaging-Kram sicherer und besser zu machen. Aber der Push-Aspekt davon benefitet natürlich auch davon, dass halt dieses Protokoll halt deutlich verbessert wurde in den letzten Jahren. Genau, und jetzt gucken wir uns nochmal an, wie denn halt so ein Push dann halt konkret aussehen würde. Also dann gibt es dann im XMPP-Netzwerk dann auch nochmal einen sogenannten Push-Server, der dann sozusagen auf der einen Seite von Web-Push zu XMPP auf der anderen Seite übersetzt. Die Unified Push Specification sieht dieses Art von Hierarchie oder von Layout oder von Designarchitektur auch vor und nennt dann das, was hier in der Grafik im Push-Server heißt, dann Rewrite-Proxy. In der XMPP-Welt oder in der App wird das dann aber als Push-Server bezeichnet. Da kann man dann, wenn man einfach nur einen normalen XMPP-Server hat, kann man halt diesen Push-Server-Teil von jemand anders hosten lassen. Deshalb ist das dann halt hier also unifiedpush.conversations.im. Das ist das, was in Conversations in der App voreingestellt ist. Man kann das aber auch selber hosten. Also diese beiden Komponenten, also der Push-Server und das, was da xmpp.example, also der Home-Server, genannt wird, das kann auch einfach auf der gleichen Maschine sitzen. Es ist halt nur die Architektur, ist halt, dass es halt zwei Hops sind. Also einmal der Teil, der von Webpush auf XMPP übersetzt und dann halt das zum jeweiligen Home-Server geht. Genau. Aber dann geht es dann halt von Mastodon.social halt zu dem sogenannten Push-Server, dann über ganz normale XMPP-Server-to-Server-Kommunikation zum Home-Server des Nutzers und dann hält halt Conversations, der dann auch hier quasi dann gleichzeitig als Distributor fungiert. Conversations hält dann halt eine XMPP-Client-to-Server-Verbindung, also eine ganz normale XMPP-Verbindung zu seinem jeweiligen Home-Server. Und dann Conversations fungiert als Distributor und würde es dann halt wieder über Interprozesskommunikation dann an Tasky weiterleiten. Und da ist übrigens auch wieder halt ne, dieses gleiche Muster, was wir eben auch schon mal gesehen haben. Die durchgezogenen Linien ist das, was halt das eigentliche Unified Push Protokoll ist und dann halt die gestrichelten Linien sind das, was wir halt quasi dann als XMPP-Community halt uns dann selber spezifiziert haben. Genau, und wenn man das halt jetzt mal ausprobieren möchte, halt zumindest auf Android, gibt es halt tatsächlich auch dann relativ viele Apps, die diese Unified Push Notifications auch jetzt schon tatsächlich empfangen können. Sind natürlich viele Mastodon oder Fediverse Apps dabei, also Tusky, Fedilab und so weiter, sind alles Mastodon oder Fediverse Apps im weitesten Sinne, weil da habe ich ja eben gesagt, da kann die Serverseite halt einfach schon Webpush. Aber dann gibt es auch so Sachen wie DAFX5, also das ist diese Kalender- und Kontakte-Synchronisationsding. Das hat auch Support für Unified Push. Also wenn ihr dann auf einem Gerät meinetwegen einen Kontakt ändert oder sowas, würde dann halt theoretisch die Notification darüber, also die Änderungsnotification halt mehr oder weniger in Echtzeit dann über Unified Push zugestellt. Letters, also der E-Mail-Client, den ich mal entwickelt habe, kann das. Aber auch Fennec, das ist halt sozusagen die freiere Variante von Firefox, also die ich kann nicht sagen Open-Source-Variante, aber ihr wisst schon, was ich meine, von Firefox, die kann das auch dann im Hintergrund, also die würden dann halt nicht wie der normale Firefox die Mozilla Push-Services benutzen, sondern ganz normales Unified Push benutzen und dann würden halt die Notifications im Browser, also im mobilen Browser, dann ja, zum Beispiel dann über Conversations oder irgendwie sowas halt zugestellt, also über Unified Push. Dann dieses FOSS-Warn, das ist halt Katastrophenwarnsystem, also die Open-Source-Variante von Nina zum Beispiel kann das auch benutzen. Molly kann es benutzen, also ein Fork von Signal. Und ja, tatsächlich noch ein paar weitere Apps, also auf der Unified Push-Seite sind die verlinkt. Da gibt es eine quasi vollständige Liste mit allen Apps, die Unified Push können. Ja, vielleicht kommt das auch bald in eure App, also entweder wenn ihr selber irgendwie so eine App entwickelt und denkt, oh, die macht ja irgendwie was mit Benachrichtigungen zustellen, dann kann Unified Push euch tatsächlich einiges an Arbeit abnehmen, also statt irgendwie dieses Management mit der permanenten Verbindung irgendwie zu halten oder irgendwie einen Mechanismus zu bauen, der alle 15 Minuten nachguckt oder halt irgendwas. Also da kann Unified Push euch das Leben halt tatsächlich einfacher machen. Also das ist halt nicht mehr Arbeit, Unified Push zu implementieren, sondern tatsächlich weniger Arbeit. Für Android-Entwicklerinnen gibt es dann halt dann auch so eine Library, womit das dann halt alles quasi nochmal eingebaut wird, also da muss man halt den IPC-Kram, also diesen Broadcast-Intents-Kram nicht selber machen, sondern bindet einfach eine Library ein und dann hat man dann halt dann Hooks in dieser Library, die das machen. Und für die Serverseite, also wenn ihr irgendwie eine App benutzt, die nicht einen bestehenden Service nutzt, sondern ihr auch Kontrolle über eure serverseitige Implementierung habt, dann gibt es dann für die serverseitige, also für die Webpush-Seite, dann tatsächlich auch relativ viele Libraries in jeder beliebigen Programmiersprache, weil again, das ist halt das, was quasi der Webstack benutzt und halt so jede Webseite, die irgendwas mit Push machen möchte, will halt Unified Push nutzen und deshalb gibt es dann halt für alles Mögliche da halt auch Libraries, also relativ, ja, relativ einfach alles. Genau, und ja, keine Ahnung, wenn ihr jetzt einfach nur eine App benutzt und nicht App-Entwickler seid, sondern einfach nur eine App benutzt, die das halt noch nicht kann, könnt ihr ja vielleicht mal irgendwie einen Feature-Request da machen oder sowas und den App-Entwickler oder App-Entwicklerinnen darauf hinweisen, dass es halt dieses Unified Push gibt. Genau, dann noch ein bisschen was zu Linux on Mobile. Also ich persönlich sehe nicht mehr so viel Zukunft in dieser Android-Geschichte, weil halt trotz allem Google halt immer mehr versucht, dieses Android-Ökosystem zuzumachen und immer mehr die Kontrolle darüber zu gewinnen. Ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass Entwickler für Android sich ja jetzt ja auch registrieren müssen und so weiter und es dann halt dieses sogenannte Sideloading, also Apps aus unbekannten Quellen zu installieren, halt quasi technically halt noch möglich geht, aber dem immer mehr Steine in den Weg gelegt werden und das halt immer mehr als wollen wir nicht Seiten von Google gemacht wird. Genau, und deshalb sehe ich persönlich halt ein bisschen so die Zukunft eher in Linux on Mobile und dann halt die verschiedenen Sachen, die es da so gibt, so Postmarket OS und so weiter. Und tatsächlich funktioniert Unified Push im Prinzip auch auf Linux on Mobile, also es gibt auch eine Spezifikation davon, bei Linux on Mobile nutzt es dann halt Debus. Es gibt auch schon Libraries, die man in seine App einbauen kann, tatsächlich auch in mehreren Programmiersprachen, in Flutter, in Rust, für G-Object, also GTK-Kram, gibt es halt schon Libraries. Es gibt tatsächlich einen Prototyp-Distributor-Implementierung und es gibt bisher eine App, also auch ein Fediverse-Client, die das kann. Also das steckt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber das Wichtige ist eigentlich, dass halt relativ viele von den Erfahrungen, die die Unified Push Community auf Android sammelt, eins zu eins übertragbar sind. Also dieses gesamte Wissen, wie manage ich denn jetzt irgendwie so eine Verbindung zu einem Server effizient, welche Protokolle bieten sich dafür an, welche Art von Informationen muss überhaupt in diese IPC-API dann rein, ja? Also auch wenn natürlich die Android-IPC-API und die Debus-API eigentlich, also verschieden aussehen, also schon verschiedene Protokolle sind, aber die Information, die dann halt über dieses Protokoll übermittelt werden, ist ja die gleiche. Also die gesamte Erfahrung, die wir jetzt auf Android sammeln, auch wenn Android meiner Meinung nach keine riesige Zukunft hat, die ganze Erfahrung, die wir da sammeln, ist natürlich auch eins zu eins auf Linux on Mobile übertragbar. Okay, jetzt kommen wir zum spannenden Teil dieses Vortrags und ich versuche euch jetzt mal zu zeigen, wie das denn dann in der Praxis funktioniert. Genau, ich habe hier ein Conversations, also den Instant Messaging Client, der das XMPP-Protokoll benutzt. Wenn ich ihn frisch installiert habe, ist natürlich noch kein Account angelegt. Jetzt lege ich mir einfach mal einen Account da an. Ich kann natürlich meinen selbst gehosteten Account da eintragen, aber die App macht es mir relativ leicht, auf dem conversations.im auch einen Account anzulegen. Nennen wir den mal Froscon 21. Dann wurde ein Passwort auch automatisch jetzt angelegt, das kann ich dann quasi dann später nochmal einsehen, das was automatisch angelegt worden ist. Einmal so Capture eingeben, Account, also der XMPP-Account wurde angelegt, jetzt bekomme ich hier eine Willkommensnachricht von dem Server, den ich mir gerade ausgesucht habe und jetzt muss ich tatsächlich einmal aktivieren, dass Conversations auch tatsächlich als Unified Push Distributor fungiert. Das hat mehrere Gründe. Zum einen kann Conversations mehrere XMPP-Accounts haben und die App kann ja quasi nicht hell sehen, welchen XMPP-Account ich denn benutzen möchte. Deshalb kann ich den hier auswählen. Also wenn ich jetzt mehrere hätte, wären jetzt in diesem Bildschirm mehrere aufgetaucht. Und auch welchen Push-Server, also wir erinnern uns an die Grafik eben, dass der Push-Server halt entweder selbst hostbar ist oder dass halt der Standard-Server quasi von mir benutzt wird, der ist halt hier auch auswählbar. Und der andere Grund, weshalb hier nochmal so ein manuelles Opt-in ist, dass es halt verschiedene Privacy Implications hat. Also wenn ich jetzt auf einem selbst gehosteten Server bin, auf dem ich der alleinige Nutzer bin, dann würden die jeweiligen Apps ja sehen, wo die Push-Nachricht hingeht. Also weil dann das Mastodon ja sieht, oh, da ist dieser HTTP-Endpoint, also das geht an diesen Server. Und wenn das dann halt irgendwie mein XMPP-Server ist, der ja im Domainnamen der HTTP-URL erkennbar ist und ich bin quasi der einzige Nutzer da drauf und der in der Domain steht dann vielleicht noch mein Familienname drin oder irgendwie sowas, dann sieht ja quasi der Mastodon-Server, an welche mehr oder minder konkrete Person, an welche Familie oder irgendwie sowas diese Push-Nachricht jetzt geht. Und das kann einen eventuell stören, muss einen jetzt nicht zwangsläufig stören, aber kann einem stören. Und dann bietet sich natürlich dann an, diesen in Anführungszeichen offiziellen Push-Server zu benutzen, wo man sich dann halt so ein bisschen in der Masse verstecken kann. Ja, also dann sieht der Mastodon natürlich, dass es an app.conversations.im geht, aber absolut keine Ahnung mehr, an welchen der Tausenden von Nutzern dort. Genau, aber dafür sieht dann oder sehe ich als Betreiber von app.conversations.im natürlich abstrakt irgendwo, woher Pushes gehen und an welche XMPP-Account diese Pushes gehen. Also das ist dann halt so ein bisschen so eine Privacy-Consideration, die man halt für sich selber entscheiden muss. Ist beides jetzt nicht so mega schlimm, aber deshalb fragt Conversation an dieser Stelle hier halt nochmal nach. Und dann gibt es, und das kann ich jedem, der das selber hosten möchte, auch empfehlen, es gibt diese App, die sich UpExample, also Unified Push Example nennt. Damit kann man halt gerade, wenn man das halt selber hostet, halt testen, ob das halt jetzt funktioniert hat, was man da eingerichtet hat. Und ich habe mich jetzt gerade mal damit registriert, was jetzt im Hintergrund passiert ist, dass halt diese UpExample-App mit Conversations geredet hat und dann halt diesen HTTP-Endpoint angefordert hat. Und wir sehen den hier auch. Ja? Also da sehen wir da in der Domain-Teil der HTTP-URL ja, das ist halt UpExample.conversations.com. Ja, und jetzt kann ich mir auch quasi hier testweise mal eine Notification zustellen und jetzt sehen wir die hier auch da oben, dass sie angekommen ist. Jetzt können wir noch eine coole Sache machen. Jetzt könnt ihr alle mal, wenn ihr wollt, diesen QR-Code scannen und mir dann halt, weil es ja einfach ist, es ja einfach ein Webprotokoll, dann könnt ihr quasi auf diese eine Testseite gehen und mir tatsächlich auf mein Handy halt so Push-Notifications schicken. Ah, da habe ich jetzt das Bing schon gehört. Eine ist schon angekommen, da hat jemand Hallo geschrieben. Jetzt zeige ich nochmal den QR-Code, bis ihn jeder auch gescannt hat. Ah. Ich sehe, die meisten Leute sind quasi schon fertig mit Scannen und hier sehen wir, wie die Nachrichten alle reinkommen. Genau, und jetzt theoretisch in eurem Browser könnt ihr jetzt noch so ins JavaScript gucken und dann halt gucken, was da halt tatsächlich durch die Gegend geschickt wird. Genau, UpExample, Unified Push Example gibt es dann auch quasi in F-Droid und sowas. Wenn ihr irgendwie so SunUp oder irgendwie sowas benutzt, könnt ihr euch eigentlich mehr oder minder darauf verlassen, dass es tut, aber gerade halt für Selbsthoster bietet sich das halt schon an, das einmal halt zu Ende zu testen. Genau. Habe ich quasi schon gesagt, also gerade wenn ihr selber hosten wollt, lasst zumindest einmal diese UpExample-App laufen, testet das einmal, weil in der Regel, wenn jetzt so ein Tusky oder so ein Fediverse-Client halt das ganz normal benutzt, dann kriegt ihr eigentlich nicht mit, dass das im Hintergrund quasi negotiated wurde. Ihr würdet es dann mitkriegen, wenn ihr halt dann tatsächlich einen Boost oder irgendwas oder ein Like oder was auch immer dann in Mastodon bekommt. Aber ihr könnt natürlich dann nicht hell sehen, kriege ich gerade nur einfach keine Likes oder keine Nachrichten oder passiert gerade auf Mastodon nichts oder ist die Technologie kaputt? Und da kann ich dieses UpExample halt ein bisschen dabei helfen, da das ein bisschen zu debuggen oder euch da das gute Gewissen zu verschaffen, dass es halt funktioniert. Die meisten Distributoren oder eigentlich alle erzeugen eine permanente Notification auf dem Betriebssystem. Das ist halt einfach eine Android-seitige Einschränkung des Betriebssystems. Die kann man in bei den meisten Intros oder eigentlich bei allen Intros dann aber auch dann ausblenden durch Long Press drauf und dann versteck mal diese Notification. Das beeinflusst dann nicht, dass dieser Distributor im Hintergrund halt trotzdem noch läuft. Es ist dann halt nur nicht mehr nervig, dass sie halt im Hintergrund angezeigt wird die ganze Zeit. Genau, manche gerade irgendwie so asiatische, chinesische Android-Handys sind der Meinung, noch so sehr aggressives Batteriesparen zu betreiben, in Anführungszeichen, wo sie dann halt alle Apps, die irgendwie im Hintergrund laufen, die ganze Zeit dann abschießen und killen und dann kann der Distributor natürlich nicht funktionieren. Da gibt es dann, also wenn ihr eventuell den Verdacht habt, so ein Gerät zu haben, dann gibt es auf der Webseite Don't Kill My App dann Hinweise, wie ihr dann diese Batteriespar, ich sag's bewusst in Anführungszeichen, Batteriesparmechanismen des Betriebssystems dann für die Distributor-App dann außer Kraft setzen könnt. Und ja, das war's schon mit meinem Vortrag. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, unifiedpush.org, immer eine gute Anlaufstelle, der Matrix-Channel, ich verstehe die Ironie, aber der Matrix-Channel, unifiedpush, matrix.org, macht auch nochmal so ein bisschen Endnutzer-Support oder Community-Support. Genau, und jetzt Fragen gerne. Es geht jemand mit dem Mikrofon rum. Ich sehe schon zwei Fragen. Ja. Ist das an, das Mikrofon? Ich meine, ich höre sie, dich, aber... Sonst wiederhole ich die Frage. Ich versuche laut zu reden. Naja, das bringt nicht. Ich wiederhole sie einfach, ja.
Eigentlich eine ganz simple Frage. NTFY, SunUp und Conversations sind Distributoren, ja?
Notify, Conversations und SunUp sind alles Distributoren, von denen man nur eine installieren muss. Also die sind quasi austauschbar. Man braucht nur eine davon.
Ich hatte von Postwaren ein bisschen Trouble gehabt. Ah.
Ja.
Scheint so, als wenn die aus einem eigenen Distributor
drin hat. Welche App sollte einen eigenen Distributor? Ach so, ja, genau. Also die Frage war, die Zuhörerin hatte irgendwie Probleme mit FOSS-Warn, also diesem NINA-Katastrophending und speziell mit iOS. Genau, iOS hat tatsächlich einen Distributor schon integriert. Dann muss man halt keinen weiteren installieren eigentlich. Ich glaube, da ist tatsächlich Notify integriert, aber muss man dann halt auch nicht. Also dieses FOSS-Warn müsste dann eigentlich das in iOS eingebaute Notify einfach benutzen können. Also es müsste eigentlich direkt out of the box funktionieren.
Wenn man Push eingibt, findet man das in der Systemeinstellung. Man muss sich im Internet informieren, unter welchen Menüpunkten.
Ja. Ja, also Zuhörende sagt, dass man unter iOS dann noch irgendwie das anmachen muss oder sowas. Da bin ich jetzt ein kleines bisschen überfragt. Ich weiß, dass iOS einen Distributor eingebaut hat. Was man da jetzt im Betriebssystem einschalten muss, bin ich jetzt leider ein kleines bisschen überfragt. Da in der Mitte war noch eine Frage.
Du hast gesagt, dass DAVX 5 Support dafür hat. Wie funktioniert das, wenn, ich meine, DAVX 5 redet ja einfach mit einem WebDAV-Server, aber die Serverseite muss ja auch verstehen, wie sowas funktioniert.
Genau, richtig erkannt, ja. Bin ich jetzt, weil ich es persönlich nicht benutze, ein kleines bisschen überfragt, aber du hast vollkommen recht, die Serverseite muss das auch können, also dein DAV Server, was auch immer du benutzt, muss das können. Ich glaube, die DAVX 5 Leute haben dann tatsächlich Plugins oder Module für diverse, aber nicht unbedingt alle serverseitigen Implementierungen dafür dann halt zur Verfügung gestellt. Also ich glaube, es gibt entweder Patches oder schon eingebaut zum Beispiel in Nextcloud oder irgendwie sowas. Also wenn du dann DAVX 5 mit einem Nextcloud zum Beispiel benutzen würdest, würde es, glaube ich, funktionieren. Da würde ich, also wenn du das benutzen würdest, würde ich auf jeden Fall die DAVX 5 Seite nochmal konsolidieren da oder nachgucken. Da steht dann halt drauf, mit welchen konkreten DAVX-Servern sie kompatibel sind. Ja, aber grundsätzlich hast du recht, ja, der Server muss das natürlich können und nicht zwangsläufig jede DAV-Implementierung kann das. Ja.
Kurze Ergänzung dazu, weil ich die Seite gerade offen habe. DAVX 5 listet nur Nextcloud, Radikal kann es aber auch.
Ja, okay, gut.
Welche Software benutzt denn Conversations als auf der Serverseite als Push-Server?
Gibt mehrere Möglichkeiten. Also einmal die beiden großen XMPP-Server-Implementierungen, also sowohl Prosody als auch eJabber, die haben beide Module, wo dann dein Home-Server das halt sofort schon zur Verfügung stellen kann. Des Weiteren gibt es halt eine sogenannte XMPP-Component, die dann im Prinzip mit jedem beliebigen XMPP-Server funktioniert, dass man dann quasi das einfach so als Modul parallel installieren kann. Das ist dann die Implementation, die ich auch auf app.conversations.im mache. Wenn du app.conversations.im im Browser eingibst, wirst du tatsächlich auf das Git-Repository weitergeleitet, wo dann halt dieser Java-Daemon, der dann halt parallel neben deinem XMPP-Server läuft, installieren kannst, genau. Oder gerade so ein Prosody hat halt auch ein Community-Modul, um dieses Unified-Push dann halt direkt bereitzustellen auf deinem Home-Server.
Jo, danke für den Vortrag. Zu der Kritik zu Firebase Cloud Messaging. Mhm. Also ich habe gelesen, dass Signal löst das Problem so, dass keine Inhalte von der Nachricht übermittelt werden. Ist das eine richtige Vermutung?
Ja, das meinte ich. Ich glaube, das stand tatsächlich irgendwo auf meinen Folien, wenn wir da zurückgehen, das meinte ich halt gerade. Google sieht in der Regel keine Inhalte. Also entweder, weil die Inhalte verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt sind, oder weil es halt einfach eine leere Nachricht ist, wo dann halt nichts drinsteht und was die App dann halt einfach nur als Signal bekommt. Also wenn irgendeine Art von Push-Notification dann bei Signal ankommt, wird gar nicht auf den Inhalt geguckt, der Inhalt kann leer sein und Signal nimmt das einfach nur als Signal, ich sollte mich mal nochmal mit meinem Server verbinden und bei meinem eigenen Server nach gucken. Also ja, in dem Sinne hat Signal da recht. Also das Problem ist jetzt nicht so schlimm, wie es potenziell sein könnte. Aber alles andere, was ich gesagt habe, dass Google immer noch quasi zuordnen kann, an welchem Google-Account das ging und dass Google immer noch sieht, wie häufig kommen denn Signal-Nachrichten und sowas, das ist halt immer noch valide und das ist auch quasi bei Signal halt auch ein Problem. Ich meine, ob es ein Problem für dich ist, musst du entscheiden. Aber genau, also Google sieht keine Inhalte, sondern nur wie häufig und an welchem Google-Account.
Zweite Frage wäre, Trima Push, ist das eine proprietäre Implementierung von Unified Push oder was ist das?
Nee, ja, da ist das Problem ist, dass die Begrifflichkeit halt so ein bisschen kompliziert ist. Was dieses Streamer Push im Grunde ist, ist einfach nur, dass Streamer selber eine permanente Verbindung zu ihrem eigenen Server hält. Also genauso wie Signal das im Prinzip auch kann oder wie Conversations das auch kann, ist komplett orthogonal zu Unified Push, hat damit eigentlich nichts zu tun. Die benutzen halt nur diese Begrifflichkeit, weil Leute als Push irgendwie als Suchbegriff benutzen und halt quasi eine Alternative für Push suchen sozusagen, nennen die diesen Modus oder dieses System Streamer Push, aber eigentlich ist es halt kein allgemeiner Push-Benachrichtigungsdienst. Also Streamer könnte jetzt nicht an andere Apps dann Push-Benachrichtigungen zur Verfügung stellen. Sie verbinden sich einfach nur mit ihrem Server, halten eine Verbindung, genauso wie das halt ein K9 oder irgendwie sowas theoretisch auch könnte, eine permanente Verbindung zu einem IMAP-Server zu halten. Ja, gibt es einfach mal einen hier davon oder so. Ich habe eine Frage zu Molly. Ja, bitte Mikrofon für die Aufzeichnung.
Ich nutze Molly mit Graphene seit irgendwie 4 Monaten. Und ich habe das gestartet mit dem WebSocket-Betrieb, bin dann irgendwann auf Unified Push mit SunApp umgestiegen und habe daraufhin einmal einen Effekt gehabt, dass Nachrichten in Molly verloren gegangen sind. Nicht verloren, sondern irgendwie, der hat sie angezeigt, aber der konnte sie nicht mehr laden. Ich habe das dann nicht zuordnen können, das Problem, habe dann versuchsweise das wieder auf WebSocket zurückgeschaltet. Dann hat es wieder 2 Monate problemlos funktioniert mit WebSocket. Dann habe ich es wieder den Unified Push eingeschaltet und jetzt hatte ich wieder so ein Event. Kann das sein, also ich hatte an meinem Verständnis, ist aber eigentlich das Unified Push nur eine Benachrichtigungsgeschichte. Ja. Die Nachrichtenübermittlung läuft auch so parallel von Molly.
Ja, also eigentlich sollte, ich bin ein kleines bisschen, ich nutze Molly selber nicht. Ja, ich habe das erwähnt, ja, weil das halt Unified Push macht. Eigentlich sollte Molly nicht dafür sorgen, dass die Nachricht komplett nicht ankommt. Also wenn man die App dann halt automatisch aufmacht, sollte Molly sich dann halt mit dem Signal-Server verbinden, alle Nachrichten fetchen, also komplett verloren gehen sollte das nicht. Weil das Problem ist, dass Signal selber halt keinen Web-Push kann. Deshalb gibt es halt diesen Fork Molly und deshalb ist da dieser Molly-Socket quasi nochmal dazwischen geschaltet, der dann auf deiner Serverseite sich mit dem Signal-Server verbindet und auf der anderen Seite dann halt Web-Push beziehungsweise was rausspuckt, was Unified-Push verarbeiten kann. Die Fehler, die du ansprichst, könnten halt theoretisch auch in dieser Molly-Socket-Komponente halt auftreten. Kommen vielleicht später zu unserem Stand. Unified Push hat auch zusammen mit XMPP einen Stand hier. Es gibt jemanden an unserem Stand, der tatsächlich Molly benutzt und der vielleicht da nochmal ein, zwei Tipps geben kann. Aber da bin ich jetzt persönlich, weil ich es nicht benutze, überfragt. Aber wie gesagt, es ist halt noch diese Molly-Socket-Komponente drin und das ist natürlich auch eine Fehlerquelle, wo Sachen kaputt gehen können.
Danke.
Ein Problem von diesen Token-Geschichten mit dem BKA ist ja auch, dass da eine zeitliche Korrelation ja drin ist. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen oder Ideen, wie man da die zeitliche Korrelation zumindest irgendwie entzerren kann oder so, dass da nichts, ja.
Was meinst du mit zeitlicher Komponente? Diese Push-Token sind eigentlich relativ langlebig.
Die Metadaten, dass ich habe Push-Notification von diesem Dienst zu dem Zeitpunkt bekommen halt. Ne? Ob es da irgendwelche Privacy-Features quasi gibt.
Ach so, oder, nee, ja. Ich meine also der auf der Service-Anbieter-Seite, also auf deinem Mastodon-Server oder was auch immer, auf deinem Instant Messaging Server, der muss halt, solange die App installiert ist, quasi das Push-Token festhalten, weil das halt der technische Mechanismus ist. Ob Google jetzt irgendwie halt relativ zeitnah wegwerfen könnte, die Information, an welchen Google-Account das geht oder wie häufig das kam oder irgendwie sowas, könnte Google bestimmt vielleicht, aber Google ist jetzt, glaube ich, nicht bekannt dafür, Daten möglichst schnell zu löschen. Genau, also ich glaube, ja, bei Google würde ich mir da jetzt keine Hoffnung, da bin ich mir jetzt quasi auch nicht bewusst, dass da irgendwie dann, also auf Client-Seite oder auf Betriebssystemseite kannst du da relativ wenig machen. Bei Unified Push, wenn du es selber hostest, kannst du natürlich diese Daten gar nicht erst erheben oder irgendwie sowas. Ja. Wir hatten da, hat sich jemand länger schon gemeldet.
Danke. Ja, ich wollte nochmal zu dem Vorvorredner mit Molly noch was ergänzend hinzufügen. Ich habe auch vor circa einem halben Jahr oder länger nach einer Alternative zu Signal gesucht, die Unify Push unterstützt. Und weil ich ein sehr altes CR-Droid, also ein Custom-ROM verwende, ließ sich Molly nicht installieren. Ich glaube, weil es eine neuere Android-Version benötigte. Und dann bin ich auf Langis gestoßen, also Signal genau andersherum gesprochen, unterstützt auch Unified Push.
Okay, habe ich tatsächlich noch nie gehört, kann sein, ja. Und sonst, wenn es gibt, noch andere Fragen, sonst zeige ich doch eure Tipps und Tricks zu Signal quasi gleich noch aus und wir gucken, ob es quasi noch Fragen, andere Fragen gibt. Sieht aber tatsächlich nicht so aus und ja, gerne, wir haben gleich einen Stand. Wenn ihr da dann gerne nochmal über Molly diskutieren wollt, kommt zum Stand. Und ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ja, danke.